Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen, einen schönen Nachmittag. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich noch mehr, dass Professor Michael Zokos hier ist. Es fällt schwer, all Ihre Berufe, Funktionen und Positionen aufzuzählen. Ich werde einfach mal mit ein paar beginnen. Professor für Rechtsmedizin ist schon mal klar. Leiter der Charité,
der Rechtsmedizin der Charité.
International anerkannter Experte für Forensik und deswegen sind wir hier natürlich auch auf der Buchmesse Bestsellerautor. Mehr als 1 Million verkaufte Exemplare und diese Kombination von Berufen und Erfolgen gibt es, glaube ich, weltweit nicht noch einmal. Herzlich willkommen, Michael Zokos.
Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank.
Anlass ist Ihr neues Buch. Das ist der dritte und letzte Teil der True-Crime-Trilogie.
True-Crime-Trilogie ist hart, ja. Das ist schwer auszusprechen.
Vor allem habe ich jetzt den Thriller noch rausgelassen.
Ja, genau. Also
True-Crime-Thriller-Trilogie. Zerschunden, zersetzt und jetzt zerbrochen heißen diese drei Titel. Und wie True-Crime ja schon sagt, frage ich mich, wie wahr ist denn das, was Sie da schreiben?
Also allen drei Bänden der Trilogie liegt tatsächlich jeweils mindestens 2, 3 authentische, echte, reale Fälle zugrunde. Auch hier in Zerbrochen wieder geht es einmal um die Identifizierung der Opfer des Attentates auf dem Sultan-Ahmed-Platz vom 16. Januar 2016, die ich durchgeführt habe. Das war schon so ein bisschen quasi seherisch, was da auf uns zukommt, denn einige Monate später oder 11 Monate später haben wir dann die Opfer vom Breitscheidplatz obduziert. Insofern ist die Identifizierung von Terroropfern und auch so die Flüchtlingsmigration, die ganze Bewegung ein Thema in diesem Buch. Und der zweite reale Fall, den ich auch untersucht habe, ist der Fall des Darkroom Killers. Der Darkroom Killer, das war ein Mann, der 2010 und 2011 in der homosexuellen Szene in Berlin mindestens 3 Männer getötet hat, jeweils in Darkrooms. Und sehr wahrscheinlich gibt es da noch ein paar Opfer mehr, was aber nicht bekannt geworden ist. Und das ist eben auch einer der realen Fälle, die in diesem True-Crime-Thriller zur Sprache kommen. Das Ganze dann eben eingewoben in eine mit fiktionalen Figuren, mit verschiedenen Handlungssträngen. Und das ist eigentlich das Genre True-Crime.
Die Hauptfigur dieser drei Thriller ist Dr. Fred Abel. Und für diejenigen von Ihnen, die ihn vielleicht noch nicht kennen, von Michael Zokos ein paar Informationen. Wer ist dieser Mann und ist er vielleicht wie Sie? Könnte das sein?
Also Dr. Fred Abel ist Rechtsmediziner, stellvertretender Leiter der BKA-Einheit Extremdelikte der rechtsmedizinischen Abteilung, die eben besonders grausame oder Serienmörderfälle untersucht. Die sind angesiedelt im BKA, ja, wo das BKA auch tatsächlich sitzt, in den Trepp Towers in Berlin. Und Fred Abel Ja, der hat natürlich so ein paar Charaktereigenschaften, die ich wahrscheinlich auch bei mir finden würde, denn er geht natürlich so an die Fälle ran, wie ich auch an die authentischen Fälle, an die echten Fälle rangehe, mit meinem rechtsmedizinischen Verständnis und rechtsmedizinischen Sinn. Insofern passt da schon einiges, aber mein Privatleben ist nicht so ganz durcheinander wie seins. Oder was heißt überhaupt nicht durcheinander eigentlich?
Aber der Job ist genauso spannend, vermutlich.
Der Job ist genauso spannend und das ist ja eben dann auch die Inspiration tatsächlich für diese Bücher.
Damit Sie wissen, auf was Sie sich einlassen, wenn Sie Zerbrochen lesen, wird Michael Tsokos jetzt eine ganz kurze Szene relativ zu Beginn schon mal vorlesen, dann kriegen wir einen Eindruck.
Abel setzte das Skalpell an der Kinnspitze an und zog es mit einem einzigen schnellen Schnitt bis zum Schambereich der Toten. Die beiden großen Hautlappen klappten auseinander, sodass der Blick auf Brustkorb und Bauchorgane frei lag. Bei der äußeren Leichenschau hatten sich Zeichen eines massiven Explosionstraumas in Kombination mit Hitzeeinwirkung gezeigt. Massenhaft kraterförmige Hautdefekte im Gesicht und an der gesamten Körpervorderseite sowie Ansenkungen des Kopfhaars, das teilweise bis auf die schwärzlich verkohlte Kopfhaut heruntergebrannt war. Der gänzlich zahnlose Kieferbereich ließ darauf schließen, dass die betagte Dame eine Zahnvollprothese getragen hatte, die durch die Explosion wohl zerstört und in alle Himmelsrichtungen verstreut worden war. Die altbewährte Methode, einen Toten anhand seines Zahnschemas zu identifizieren, fiel damit schon einmal aus.
Vielen Dank.
Bitte.
Wenn Sie das so trocken lesen, glaubt man gar nicht, um was es wirklich geht. Wie geht Ihnen das selber bei der Arbeit? Können Sie komplett alles andere ausblenden? Ist das einfach ein Handwerk, kann man das sagen?
Ja, es ist tatsächlich ein Handwerk. Also genauso wie auch Chirurgen eben handwerklich arbeiten oder operativ tätige Orthopäden, arbeiten wir natürlich auch handwerklich. Ich kann das ausblenden bei der Arbeit. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt nicht wüsste, dass dort vor mir tatsächlich ein menschliches Schicksal liegt, dass das ein Mensch ist, der vielleicht Träume oder noch was vorhatte, dass es da andere Menschen gibt, die ihn schmerzlich vermissen. Das ist mir alles klar, aber das sind alles Emotionen, die ich ausblende, denn ich muss ja objektiv sein für das, was ich tue. Natürlich ist es was anderes, wenn wir Kinder obduzieren, wenn Kinder Opfer von Gewaltverbrechen geworden sind oder eben auch wenn Kinder einfach bei Unfällen gestorben sind, ob sie nun ertrunken sind oder bei Verkehrsunfällen, dann ist das schon wieder was anderes, dann hat das noch eine andere Qualität, als wenn wir zum Beispiel jemanden untersuchen, der jetzt mit 85 Jahren verstorben ist.
Was ist denn die größte Herausforderung beim Obduzieren oder generell bei Ihrer Arbeit? Sind es die Gerüche, die man bewältigen muss oder...
Da muss man wahrscheinlich unterscheiden zwischen Neulingen oder zwischen Menschen, die damit eigentlich nichts zu tun haben und uns, die das eben seit vielen Jahren machen. Für mich ist da eigentlich nichts mehr Herausforderung. Also es ist nicht so, dass ich den Geruch schätze. Ich mag den Geruch genauso wenig wie alle anderen wahrscheinlich auch. Und ich bin auch durchaus bewusst, dass es Dinge gibt, die viel besser riechen. Aber ich kann damit leben. Das ist, mir wird nicht schlecht. Ich kriege keine vegetativen Symptome in irgendeiner Form, jetzt Herzrasen oder Schweißausbrüche oder ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Aber das ist meistens für Außenstehende das Erste, was auffällt. Ich war zum Beispiel mit meiner Tochter oder mit ein paar von meinen Kindern irgendwie über Weihnachten in der Rechtsmedizin, weil ich was vergessen hatte im Institut und dann gingen wir vor dem Sektionssaal lang. Also da lagen keine Leichen oder so, aber meine sechsjährige Tochter schrie, Papa, das stinkt hier erbärmlich. Und das gibt es ungefähr das wieder, dass es sogar so einem kleinen Kind auffällt, dass da irgendwas nicht stimmt, wie es riecht. Also das ist schon eine ziemliche Geruchssensation, der man da ausgesetzt ist. Das ist richtig, ja.
Kriegen Sie sonst Reaktionen mit von Ihren Kindern, wenn die gefragt werden, was Ihr Papa macht? Also ist das ein Thema ab und zu mal?
Nö, eigentlich nicht. Das ist eigentlich kein Thema. Also, nö. Das ist kein Thema zu Hause, nein.
Fred Abel sagt in ihrem neuesten Thriller den Satz, ich kann es kaum erwarten, endlich wieder am Sektionstisch zu stehen, nachdem er längere Zeit nicht dort war. Geht Ihnen das auch so?
Ja, das ist ja, das ist tatsächlich ein Satz, der von mir kommt, von Herzen. Das geht mir auch so. Wenn ich im Urlaub bin oder längere Zeit mal nicht seziert habe, also längere Zeit, das ist dann maximal 1-2 Wochen, dann fehlt mir das schon. Ich finde das spannend. Das ist wirklich Naturwissenschaft pur. Wir gucken in Körper anderer Menschen rein, wir können daraus herauslesen, wie jemand gelebt hat, ob er mit seinem Körper Raubbau getrieben hat, ob er gesund gelebt hat, ob irgendwelche Erkrankungen ihn über längere Zeit mit Symptomen belegt haben. Und das ist wirklich eine Naturwissenschaft und das ist spannend und das fehlt mir tatsächlich, wenn ich das längere Zeit nicht mache, ja.
Sie haben schon einen Anschlag erwähnt, der in dem Buch vorkommt. Das ist ein realer Anschlag, der vor einem guten Jahr in Istanbul passierte, bei der 10 deutsche Touristen ums Leben kamen. Sie selbst werden auch ab und zu gerufen, geholt, wenn es nach Terroranschlägen oder Ähnlichem zu einer Obduktion kommen soll. Sie haben auch mit den Opfern des Breitscheidplatzes vom 19. Dezember dieser Anschlag zu tun gehabt. Können Sie dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, das war ja die Woche vor Weihnachten. Ich selbst hatte Urlaub und habe dann am 19. davon, ich glaube, irgendwie im Live-Ticker auf dem Handy gelesen und habe dann die diensthabende Ärztin angerufen und habe gesagt, haben Sie schon was gehört? Sie sagte, nein, noch nichts. Und dann eine Stunde später kam allerdings die Alarmierung, dass dann 5 meiner Mitarbeiter zum Breitscheidplatz rausgefahren sind, abends um 9 und da eben bei der Bergung und vor Ort auch eben der Sicherung der Befunde für die spätere Rekonstruktion mitgeholfen haben. Und dann haben wir am nächsten Morgen, ich habe dann meinen Urlaub abgebrochen, ich hatte eigentlich in der Woche Urlaub, war dann am nächsten Morgen im Institut und dann haben wir dort begonnen mit der Identifizierung im Laufe des Tages und waren dann tatsächlich bis 23. auch mit der Identifizierung durch. Und das, die Herausforderung in dem Fall war zum Beispiel Istanbul, die 10 Deutschen, die 10 Senioren, die waren alle hochkarätig krankenversichert, hatten alle einen guten Zahnarzt und Hüftprothesen und Herzschrittmacher und biometrische Reisepässe. Das hat 2 Tage gedauert. Aber beim Anschlag auf dem Breitscheidplatz, da waren Ukrainer, eine Israelin, eine Italienerin dabei und bis sie dann die Daten haben. Und das wollten wir natürlich alles gerne vor Weihnachten abschließen, um eben auch den Verstorbenen, den Angehörigen ihre Verstorbenen vor Weihnachten zurückzugeben. Das haben wir dann auch tatsächlich geschafft. Da habe ich dann abends am 23. noch einen Anruf vom italienischen Botschafter gekriegt, der gesagt hat, die Eltern von Fabrizia, das war eine Mitte 20 Jahre alte Italienerin, die eben bei dem Anschlag ums Leben kam, die wollen gerne, dass ihre Tochter am 24. wieder zu Hause ist, Heiligabend. Und dann habe ich Himmel und Hölle in die Wege geleitet, dass eben alle Papiere da waren. Die konnte man tatsächlich am nächsten Morgen, am 24. morgens um 9 von Tegel nach Rom geflogen werden. Da war dann auch ein Staatsempfang für den Leichnam. Und da habe ich aber auch gedacht, ich habe dann ein Bildband von Caravaggio in Neapel gekriegt und ein Dankeschön von den Eltern. Und da dachte ich, was müssen diese Eltern mitgemacht haben? Ihre Tochter ist im Ausland und kommt tot zurück. Und sie bedanken sich aber trotzdem, dass sie eben am 24. Dezember, dass wir es ermöglicht haben, dass sie am 24. Dezember zurückgekommen ist. Das sind tatsächlich alles so Schicksale, da darf ich nicht zu sehr drüber nachdenken, über die ganzen Sachen, denn dann wird der Job ein bisschen schwierig.
Aber in solchen Momenten verstehen oder merken Sie vermutlich, dass Sie auch helfen können, obwohl es eigentlich um Tote geht und man denkt, es ist alles schon vorbei. Ja. Sehen Sie Ihren Job auch als eine Art Hilfeleistung?
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe meinen Job tatsächlich als Hilfeleistung, dass wir nämlich den Angehörigen einmal traurige Gewissheit geben können, aber andererseits auch in manchen Fällen eine Entlastung. Das ist zum Beispiel, wenn ein Kind stirbt, dann überlegen viele Eltern, was haben wir falsch gemacht? Hätte ich vielleicht, wenn ich morgens um 6 oder um 7 das Kind geweckt hätte, hätte ich es dann noch retten können? Und wir den Eltern dann sagen, es handelt sich um einen plötzlichen Kindstod, sie haben nichts falsch gemacht und ihr Kind ist aufgrund unserer Todeszeiteinschätzung in der Nacht um 2 oder um 3 gestorben, dann geben sie den Eltern eine Entlastung, weil die eben wissen, ich habe nichts falsch gemacht und ich hätte auch morgens, wenn ich um 7 nicht gekommen wäre, ich kenne solche Fälle, dass sie sagen, ich weiß nicht, ich habe einfach geschlafen am Wochenende, ich bin ab bis 10 geschlafen, als ich ins Kinderzimmer kam, war das Kind tot. Wenn ich sonst wie sonst um 8 aufgestanden wäre, würde es vielleicht noch leben. Das sind eben Vorwürfe, die sich Menschen machen und wir können die dann häufig eben entlasten mit unseren Feststellungen, ja.
Wenn Sie solche tragischen und schrecklichen Fälle haben und wenn Sie solche Obduktionen durchführen, wie geht es Ihnen selber eigentlich? Also zum Beispiel jetzt, Sie haben geschildert, diese Breitscheidplatz-Obduktion, die zog sich über mehrere Tage. Wie gehen Sie da raus?
Also für mich ist das nur mittlerweile, ich mache das seit 20 Jahren. Ich habe 1998 schon in Eritrea obduziert, habe dann 99 im Kosovo obduziert, war nach dem Tsunami da, wo wir wirklich Tausenden von Toten in Tempelanlagen standen und die untersuchen mussten. Insofern gibt's für mich da Dimensionen. Also mit mir macht das jetzt nicht groß was. Es ist natürlich klar, dass ich weiß, dass für Menschen das Leben nie wieder so wird wie vor. Und das ist eben ein einschneidender Punkt für viele im Leben. Aber ich darf mich davon nicht mitnehmen lassen. Ich bin objektiv und gehe daran selbst kaputt. Aber mit mir macht es nichts. Also ich bin da Profi. Viele denken immer, wir bräuchten eine psychologische Unterstützung, aber die Psychologen, was da geht, das ist halt das Problem, nicht? Wer soll uns da helfen? Also entweder kann man das aushalten oder nicht.
Würden Sie trotzdem sagen, also man braucht ein dickes Fell, man muss ein harter Hund sein, wie man so umgangssprachlich...
Nö, das würde ich nicht sagen. Also harter Hund und dickes Fell nicht. Ich glaube, man muss einfach ein Seelisch sein. Wenn man da vorher schon depressiv veranlagt ist, dann nimmt einen das wahrscheinlich mit, was man sieht. Ich bin einfach ein sehr lebensfroher Mensch. Ich habe viel Spaß an meinen Kindern, Familie, an meinem Leben überhaupt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da eine gesunde Psyche hat.
Man weiß ja zum Beispiel von Rettungssanitätern, dass die ziemlich zynisch in ihrer Freizeit oder auch Job sind, um das zu verarbeiten, was sie sehen. Also, dass sie Witze machen, dass das Humor auch einem Zynismus entsteht. Wie ist das bei Ihnen und Ihren Kollegen?
Das sehe ich da nicht, nein. Als keiner Zyniker oder jetzt irgendwie Misanthrop, dass er das Leben und die Menschen allgemein schlecht empfindet, das kann ich bei uns nicht feststellen.
Kommen wir nochmal zurück zur Handlung, Fochen. Fred Abel hat nicht nur zwei Fälle zu bearbeiten, also er muss die Obduktion Istanbul übernehmen und er hat auch noch diesen Darkroom-Killer am Hals. Er hat auch noch private Probleme und die münden in einen weiteren Fall. Also Sie haben mehrere Parallelebenen. Wenn Sie dazu bitte auch noch was sagen.
Ja, dazu muss man tatsächlich vielleicht nochmal ein Stück zurück. Zu Zerschunden, da haben schon viele gesagt, wieso packt der denn da drei Fälle in ein Buch? Und auch bei Zersetzt haben die Leute gesagt, reicht nicht ein Fall, da kann man doch eigentlich drei Bücher draus. Warum nicht nur ein Fall? Aber so ist es ja tatsächlich. Wir arbeiten ja nun nicht an einem Fall für die nächsten Wochen, sondern jeden Tag neue Fälle, neue Sektionsfälle. Wir sind ja nicht bis zum Ende an diesem Fall dabei, sondern bearbeiten immer noch rechtsmedizinisch, der dann von der Polizei weiter bearbeitet wird. Deshalb eben diese verschiedenen und Handlungsstränge. Und in dem Fall von Zerbrochen geht es eben darum, dass der Protagonist Fred Abel ein Jahr zuvor erfahren hat, dass er zwei Kinder hat, von denen er bisher gar nicht wusste, die mittlerweile 16 Jahre alt sind, die auf Guadeloupe und die ihn eben in Berlin besuchen. Und nachdem sie in Berlin eingetroffen sind, beide spurlos und er findet dann heraus, dass sie Opfer einer Entführung geworden sind und überlegt, jetzt habe ich hier noch eine Rechnung offen, wer könnte mir hier Böses wollen. Und das ist dann ein fiktionaler Plot von Zerbrochen, um den es da geht.
Ist Ihnen das auch mal vorgekommen, dass jemand verstanden war mit dem, was Sie da rausgefunden haben bei Ihren Ermittlungen oder Untersuchungen?
Ja, mal unter Polizeischutz unter Polizeischutz obduziert. Und zwar da habe ich zwei Opfer des kasachischen Gesetzes, die in Fässern mit gelöschtem Kalk dann gelagert waren, um die Identifizierung zu machen, seziert. Und da gab es eben keinen... der ehemaligen Sowjetunion, der diese Untersuchung machen wollte, weil eben der übermächtige Geheimdienst da immer überall. Da habe ich tatsächlich unter Polizeischutz und höchster Geheimhaltung diese Obduktion durchgeführt. Aber ansonsten war es nicht, dass mir jetzt irgendwie mal jemand vor dem Institut mit einem gelösten Mordfall nicht zufrieden war oder so. Das sind dann auch Anwälte und Richter, die sowas abkriegen. Das wissen die bösen Jungs wissen meistens gar nicht, dass unsere Gutachten dann an der Waage sind. Insofern das projizieren dann alle immer auf Staatsanwälte und Richter. Können Sie das nicht weiter, ne?
In Filmen kommt es ja immer wieder vor, dass die Angehörigen von Opfern plötzlich mitten in der Rechtsmedizin stehen, dem Rechtsmediziner über die Schulter gucken. Gibt es das in der Realität?
Nein, das gibt es nicht. Das ist ja auch so eine Szene immer im Münster, oder nicht immer, aber manchmal kommt das im Münsteraner Tatort vor, dass dann irgendwelche Angehörigen in den Sektionssaal reinwackeln. Da gibt es keine Türen, die verschlossen sind oder Sicherheitskunst. Und die dann die Angehörigen wollen die Verstorbenen identifizieren, tatsächlich nicht, aus dem einfachen Grund, dass wir tatsächlich ein Hochsicherheitsbereich sind, weil da eben natürlich Akten und Asservaten in Todesermittlungsverfahren liegen, da kann nicht einfach jemand reinwackeln. Da gibt es ja viele so Mythen und Irrtümer über die Rechtsmedizin, auch mit der Mentholpaste, der Lämmer, wo dann eben mit viel Brimborium sich da Menthol unter die Nase geschmiert wird, aber sichern, dass dieser brachiale Fäulnisgeruch auch durch ein bisschen Mentholpaste nicht überdeckt. Insofern, das ist auch so ein Mythos.
Sie haben ja auch schon ein Buch gemacht über diese Irrtümer. Letzten Herbst erschienen, vielleicht kennen es einige von Ihnen, Sind Tote immer leichenblass, war der Titel dieses Buches. Kapitel, in dem Sie so diese Klischees und Vorurteile auch ein bisschen aufarbeiten. Auf diese Titelfrage zurückzukommen, was ist denn jetzt mit der Farbe der Toten? Ist die leicht?
Nein, gerade ein Kriterium des Todes sind Leichenflecken. So gräuliche Hautverfärbung, die dadurch entstehen, dass das Herz eben nicht mehr schlägt und dass das Blut entsprechend der Schwerkraft eben absackt. Das heißt, wenn jemand auf dem Rücken liegend verstirbt, zeigen sich dort Leichenflecken. Der ist also nie blass nach dem Tode. Blass sind nur Lebende, die einen schweren Kreislaufschock haben, eben zentralisiert, wo die Gefäße in der Peripherie eng gestellt sind, der deshalb blass aus. Tote sind in der Regel nicht leichenblass, es sei denn, sie sind völlig ausgeblutet.
Dann kennen Sie das vielleicht auch, dass im Fernsehen gerne mal der Rechtsmediziner so einen Imbiss einnimmt, noch einen Hamster oder Kaugummi kaut.
Gibt es bei uns alles auch nicht. Also im Sektionssaal wird wieder, also natürlich was in der Mittagspause, aber nicht im Sektionssaal. Im Sektionssaal wird nicht gegessen, nicht getrunken, nicht auch kein Kaugummi gekaut. Weil das einfach auch der Respekt ist, den man den Toten wollte, nicht? Das ist keine Kantine.
Und würden Sie sagen, Sie haben viele Mitarbeiter, Sie selber haben diesen langen Weg, diese lange Ausbildung auch gemacht, um Rechtsmediziner zu werden. Ist das der Menschentyp, ein bestimmter Schlag von Mensch, der in diese Richtung geht?
Also auf jeden Fall, wir nicht Zyniker oder chronisch schlecht gelaunte Mitmenschen, wie es häufig auch in den Filmen dargestellt wird, die sind, ich denke eben, was wir vorhin auch schon hatten, so eine gewisse Lebensfrohheit und dem Leben zugeht, die muss man haben, um diesen Job zu machen. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Das ist so der Typ Rechtsmedizin.
Wenn wir mal zurück...
Nicht so ein Trinker wie die Chirurgen, nicht? Und nicht so ein Medikament wie die Psychiater, sondern eben so ein Lebensfroher, nicht?
Ich glaube, die Statistik sagt auch, dass er mehr als 50% ein großes Alkoholproblem haben.
Ja. Ich nicht.
Wenn wir mal zurück... Was war das?
Das war der Wodka unter dem Tisch. Ah, ja.
Wenden 10 Jahre oder
so. Also dazu muss ich sagen, ich habe nun auch in den 20 Jahren, die ich Rechtsmediziner bin, gesehen, was Alkohol mit Menschen macht. Nicht nur, was er mit der Leber macht, was er mit dem Gehirn macht, sondern mit Menschen macht, die dann andere umbringen und was Drogen mit Menschen machen. Und bin ich da, ich kann nur nicht sagen geheilt, weil ich auch nicht vorgetrunken habe oder Drogen genommen habe, aber insofern übrigen Respekt vor. Das ist vielleicht in anderen ärztlichen Berufen nicht ganz so, dass man damit alimentiert wird.
Sie haben ja mit Ihrem Fachwissen, mit Ihrer Expertise wirklich ein komplettes Publikum auch gefunden und aufgeklärt, kann man sagen. Was denken Sie, wenn ich Ihnen vor 20 Jahren gesagt hätte, dass Sie heute hier in Leipzig sitzen auf einer Buchmesse und über Ihren Fachbereich sprechen? Hätten Sie wahrscheinlich nicht geglaubt, oder?
Nee, wahrscheinlich nicht. Also wirklich, ich habe ja vor 10 Jahren oder vor 9 Jahren angefangen mit den Sachbüchern und vielleicht ja so ein ganz, ganz neues Feld, das ist auch erstmal so populärwissenschaftliche Bücher zu Recht ab. Da gab es natürlich so Sendungen wie Autopsy oder Medical Detective, die gibt es schon länger, aber so in Buchform und auch so eine weite Verbreitung findet, das war tatsächlich neu. Und das hätte ich natürlich auch damals, auch als die Sachbücher schon erfolgreich waren, dass ich dann mal irgendwann ins Bildere wechsle oder zumindest mal einen Ausflug hinmache.
Geht es Ihnen auch darum, wirklich was oder soll es einfach Unterhaltung sein?
Also das ist natürlich beides. Einerseits habe ich den an Leute zu unterhalten und wenn ich sehe, wie viel hier sind und auch auf den anderen Veranstaltungen sich das anhören, weiß ich natürlich, dass das nicht so ganz so verkehrt sein kann, was den Effekt anbelangt. Man muss halt immer die Gratwanderung schaffen zwischen dem, dass Leute sind von Dingen, die man schreibt, aber andererseits natürlich auch den Spannungsbogen halten. Das ist immer so die Wanderung, die man hinkriegen muss. Was war die Frage?
Ich habe das jetzt vergessen. Ich habe sie auch vergessen.
Nein, aber ich will unterhalten, aber es geht mir eben auch, den Anspruch habe, möglichst realistisch zu sein. Sie haben das eben gehört, es wird eben tatsächlich am Kinn einmal durchgezogen, dann klappen die Lappen zur Seite. Also diese Schilderung der Obduktion würde man wahrscheinlich auch als guter Journalist nicht unbedingt so hinkriegen, wenn man nicht eben diese Erfahrung hat und weiß ich davon ab. Und deshalb finde ich es auch immer schwierig, wenn Journalisten wissenschaftliche Themen darstellen in Büchern. Das ist nie so das aus erster Hand. Oder auch wenn Journalisten Wissenschaftsmagazine moderieren. Das ist meistens nie so, dass man es aus erster Hand. Und das ist, glaube ich, gerade der Reiz von solchen Büchern, wenn man weiß, diese Fälle sind tatsächlich so. Und der Typ macht das tatsächlich jeden Tag.
Die Zeit läuft uns schon ein bisschen davon, das ist so gar nicht merkt. Aber schon mal der Hinweis für Sie. Da hinten ums Eck wird Michael Zokos gleich, wir haben auch Autogrammkarten dabei, aber ich habe zum Schluss auch noch eine private Frage. Wenn wir jetzt, was Sie machen, wie Sie das machen, wie belastend das ist, was für eine Bedeutung die Angehörigen der Opfer hat, was haben Sie für einen Ausgleich, also sprich, was machen Sie?
Also ich habe 5 Kinder, die sind schon relativ fordernd, zwischen 14, das ist eigentlich so Ausgleich genug und dann mache ich immer noch ein bisschen Sport und die richtigen Erholungen sind eigentlich so die Urlaube, nicht? Die Wochenende sind erholsam, weder für meine Frau noch für mich, nicht? Wenn sie da die ganzen Kinder haben und alles organisieren müssen, aber die Familie ist eigentlich so mein wesentlicher Ausgleich.
Sie auch bald wieder zurück zur Familie?
Ich fahre jetzt hier, wenn ich das letzte Buch signiert habe, fahre ich nach Berlin.
Ja. Sehr schön, vielen Dank, Professor ja. Michael Zokos.
Sehr gerne, vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.